Ich will anfangen, mich selbst in diese Zeit 1955, als ich geboren wurde, in Münster zurückzuversetzen, wenn ich heute von Schutzengeln zu Ihnen spreche. Ich bin geboren worden in der Raphaelsklinik in Münster, die gibt es heute noch. Und Raphael ist ja der Schutzengel, wie jeder weiß. Wir kennen ja diese vier großen Engel aus der Bibel, Gabriel, Raphael, Michael und Uriel. Die bestimmen auch den Rhythmus des Jahres. Gabriel zum Beispiel, den wir immer mit Weihnachten verbinden, ist ja im Frühjahr zu Maria gekommen. Er ist also der Engel der fruchtbringenden Inspiration. Er ist der Engel der Geburt und deshalb erscheint er ja auch im Islam dem Propheten Mohammed und überreicht ihm die heilige Urkunde, den Koran. Also Gabriel ist der Engel des Frühjahrs, in der Zeit erscheint er auch der Maria. Raphael, der Engel des Sommers, der Engel der Kinder und der Jugendlichen und natürlich all derer unter uns, die jung und jugendlich geblieben sind. Und mit 80 kann man oftmals also viel lebendiger noch sein als mancher mit 15 oder 16. Jugendlichkeit hat nichts also mit den Lebensjahren zu tun, sondern mit innerer Einstellung, wie wir alle wissen. Also Raphael und ihm folgt dann Michael, den Sie alle kennen. Das ist der Engel mit dem Schwert, nicht der einen ganz anderen Typus der Offenbarung Gottes repräsentiert. Wer ist gleich Gott, bedeutet ja dieser Name, wie überhaupt alle Engelnamen hebräischen Ursprungs immer auf Gott verweisen. Das müssen wir uns klar machen, wenn wir hier zu Anfang über die Engel sprechen. Man hört es ja auch an den Namen Gabriel, Raphael, Michael, Uriel. Sie enden immer, wie alle anderen tausend und abertausend Engelnamen, die jüdische Gelehrte schon im 19. Jahrhundert gesammelt haben. Diese Engelnamen enden alle auf der Silbe El und El bedeutet Gott. Gabriel bedeutet Mann Gottes, andere übersetzen fruchtbringende Kraft Gottes. Raphael, der Schutzengel, sein Name bedeutet Gott heilt. Oder moderner und vielleicht esoterisch ausgesprochen, Gott ist dein Arzt. Oder noch freier übersetzt, Gott tut deiner Seele gut. Michael, der Name bedeutet, wer ist gleich Gott? Wer kann sich mit ihm messen? Man merkt gleich, in der Namenfolge der Engel werden ganz unterschiedliche Gesichtspunkte der Gottesbegegnung angesprochen. Gott schenkt Leben, sagt Gabriel. Gott heilt dich an Körper und an Seele, sagt Raphael. Gott tritt dir aber auch in den Weg mit der Frage, bist du gleich Gott? Wer ist gleich Gott? Wer kann sich mit ihm messen? Dieser Michael ist ja immer wieder angerufen worden. Wir kennen ihn aus der Apokalypse des Johannes, nicht Apokalypse 12. Wir kennen ihn aus dem großen Oratorium von Bach, die 19. Kantate. Es erhob sich ein Streit. Da singt also dann die Gemeinde von dem Kampf der Engel gegen, also Michael und seiner Engel gegen den Drachen, gegen den Teufel. Dieser Michael ist immer derjenige gewesen, der in unserem Leben Grenzfragen gestellt hat und uns darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist zu unterscheiden. Wer ist gleich Gott? Wer kann sich mit ihm messen? Dieses Schwert, das hat nichts zu tun also mit einem Kampfinstrument, also wie es die Ritter getragen haben, sondern dieses Schwert wird in der Kunst sehr oft aus Glas dargestellt. Denn glasklar soll unser Verstand sein. Es ist das Schwert der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen echter Engelerfahrung und nur eingebildeter, zwischen eingebildeter Wunschglauben, Illusion und echtem Glauben. Auch das gehört mit zu unserem Leben, diese Wahrheitsfrage. Und für die steht Michael. Und die Alten haben ganz bewusst diesen Michael eben in die Herbstzeit gelegt. Sein Tag ist ja der 29. September. Die Herbstzeit ist die Erntezeit. Die Erntezeit des Geistes ja auch, wo wir fragen, was haben wir eigentlich gemacht aus den Talenten, die uns anvertraut worden sind. Engel haben ganz viel zu tun, auch die Schutzengel, zu tun mit unserem innersten Selbst. Darum geht es, um die Frage, wer bin ich? Nicht, wer will ich sein? Damit beschäftigen wir uns ständig. Wer will ich sein? Vom Outfit her, von der Kleidung, die können wir bestimmen, von der Haartracht, vom Brillenmodell. Wir können vielleicht sogar noch wählen, in welche Schule wir unsere Kinder und Enkelkinder schicken. Wir können uns entscheiden, ob wir heute Abend hierher gehen, sie haben sich dafür entschieden, oder woanders hingehen. Wir gestalten unsere Biografie. Das ist das eine. Das andere ist aber das Lauschen auf das, was wir nicht gestalten können, sondern was in uns Gestalt gewinnen will. Die Bibel spricht ja davon, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Jeder von uns ist ein Bild Gottes. Und der Glaube an den Engel hängt mit dieser Vorstellung, dass der Mensch von Gott her gewollt ist, ganz eng zusammen. Und dass das, was wir im Innersten sind, also der Sinn unseres Lebens, der rote Faden, unser Auftrag, unsere Bestimmung, das, was wir ja nicht kennen, was wir suchen ein Leben lang. Und diese Suche hört ja nicht auf, wenn wir 80 oder 90 geworden sind. Meine Oma ist 104 geworden und war bis zum Schluss auf der Suche. Als ich jung war, dachte ich immer, naja, die Alten, also praktisch so, die schon 40 sind und die wissen Bescheid und die sind abgeklärt. Sie alle wissen das. Wir sind immer auf der Suche. Und der Engel hängt damit zusammen und hat damit etwas zu tun, mit dieser Frage, wer bin ich? Der Engel ist also, da müssen wir auch gleich Abschied nehmen, ist nicht derjenige, der immer die Flügel um uns breitet und sagt, ist schon alles gut und ist alles schon richtig, was du machst. Sondern der Engel, das kennen Sie ja aus diesem berühmten Gedicht von Rudolf Otto Wiemer, es müssen nicht Engel mit Männer mit Flügeln sein, die Engel. Der Engel, der tritt dir in den Weg und sagt auch nein. Warum verhältst du dich eigentlich so, wie du lebst? Warum läufst du immer vor dir davon? Warum passt du dich jetzt schon seit 30 Jahren deinem Manne an und machst, also spielst eine Rolle, die du gar nicht spielen willst? Warum lässt du dir das von deinen Kindern bieten, so wie die mit dir umgehen und mit dir sprechen? Der Engel ist derjenige, der die wesentlichen Fragen in uns zur Sprache bringt. Und dann können wir auch gleich am Anfang dieses Abends fragen, wie erlebt man denn Engel? Wir denken immer gleich an diese ganz wunderbaren Erlebnisse. Das sind Männer mit Flügeln und Heiligenschein und großem Licht. All das gibt es, davon werde ich auch erzählen. Aber das ist ja das, was wir im normalen Alltag gar nicht erleben. Wir erleben den Engel auf einer anderen Stufe. Und jeder kann ihn so erleben, nämlich als Stimme des Gewissens. Das Gewissen ist ja mehr als nur das, was die Psychologen sagen, Stimme des Unbewussten. Es ist die Stimme Gottes, davon weiß die Bibel viel zu sagen. Der Engel spricht durch die Folgen unseres Tuns. Wir sagen immer, wenn wir auf der Autobahn vielleicht ein gewagtes Überholmanöver gemacht haben oder ein Kind ist die Treppe hinabgestürzt, dann sagen wir, ja, der hat einen Schutzengel gehabt oder das Kind hat einen Schutzengel gehabt. Deshalb ist ja auf den Autos auch dieser Sticker drauf, fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Was ja auch ganz komisch ist, also als ob wir schneller fahren könnten, als Schutzengel fliegen könnten. Wir verbinden den Engel also immer mit glücklichen Situationen, wo wir sagen, Schwein gehabt, das hast du überlebt, da ist es dir gut gegangen. Das trifft aber gar nicht immer zu, wenn man sich mit der Geschichte der Engel beschäftigt. Nicht nur der Gegenwart, sondern der menschlichen Liebesgeschichte zu den Engeln, dann wird man immer wieder auf Menschen stoßen, denen gerade auf der Krebsstation, gerade im Krieg, am Fronterlebnis, im Zusammenbruch, in der Krankheit, im Tod, im Verlust das Licht des Engels aufgegangen ist. Auch das gehört zum Engel, dass da, wo die Grenze erscheint, so wie im Garten Gethsemane, als Jesus den Vater bittet, der Kelch des Todes möge vorübergehen, da geht der Kelch des Todes nicht an ihm vorüber. Aber ein Engel kommt vom Himmel und stärkt ihn. Sie merken also in diesen ersten einleitenden Worten, die jetzt schon länger geworden sind, als sie werden sollten, das ist ein Thema, was ganz tief mit den großen Fragen unseres Lebens zu tun hat. Und natürlich fragt man sich dann auch, wenn man in einer Raphaelsklinik geboren worden ist, war das Zufall? War das Zufall, dass man sich dann viele Jahre später, 1988, das erste Mal dann wissenschaftlich mit Engeln beschäftigt? Wissenschaftlich in dem Sinne, dass man eben die Geschichte der Engel erforscht. Mein Bruder, Volker heißt er, der heiratete relativ spät erst, mit 40 Jahren. Und als sich dann also meine Eltern und seine Schwiegereltern, wie das so üblich ist, dann kennenlernten, als dann also die Verlobung beschlossen war, da erkannte meine Mutter in dem Schwiegervater ihres Sohnes den Mann, den Gynäkologen wieder, der sie vor 40 Jahren von mir entbunden hatte. Damals ein ganz junger Arzt und jetzt also in Pension. Sie kennen solche Momente, wo Sie plötzlich innehalten und sagen, das kann doch alles kein Zufall sein. Engel haben ganz viel zu tun mit dieser leisen, da kann man nur leise drüber reden und keine Theorie rausmachen und keinen Beweis, mit dieser leisen Betrachtung unseres Lebens. Unser Lebenslauf, ist der Zufall gewesen oder von langer Zeit war vielleicht schon alles vorbereitet, was uns zugeführt und zugefügt wurde. Ich bin ein Kind aus der Mischehe, einer konfessionsverbindenden Ehe, wie man heute sagt, durch die Kriegsumstände bedingt. Meine Mutter kam von der kurischen Nährung, das ist der Königsberger Raum, und der Vater war guter Schlesier, also katholisch. Und ich ging in den katholischen Kindergarten St. Ida in Münster-Gremmendorf. Und da sind wir noch groß geworden mit dem, was wir heute wieder suchen für uns selbst und unsere Enkelkinder und Kinder, nämlich mit der Stille und mit der Andacht und mit dem Wissen, du gehst deinen Weg nicht alleine. Denn Tante Anneliese, so hießen die Kindergärtnerinnen noch früher, die hießen auch noch Kindergärtnerinnen und nicht Erzieherinnen, Tante Anneliese, wenn die uns dann aus dem Stuhlkreis verabschiedete, die betete mit uns dann zu den Schutzengeln. Bei jedem Schritt, bei jedem Tritt, geh du mein heiliger Engel mit. Das war ganz wunderbar. Das waren Zauberworte, die Sie auch alle kennen, in anderen Gebeten, mit denen wir noch groß geworden sind. In diesem Kindergarten, da kam dann zur Weihnachtszeit natürlich auch der heilige Nikolaus. Und der heilige Nikolaus, das war der Herr Kaplan, das wussten wir Kinder natürlich nicht. Das ist alles nur spätere Rekonstruktion, die ich jetzt erzähle. Die Mutter und die Tata, das war die Tante Martha, die wir heiß und innig liebten. Eine Großtante, die bei uns im Hause wohnte, selbst keine Kinder hatte und auch nicht gut laufen konnte, weil sie Wasser in die Beine hatte und herzensgut war. Und wir hatten sie geärgert. Irgendwas habe ich zu ihr gesagt, ich weiß nicht was. Und dieser heilige Nikolaus, als er dann mit dem großen Buch dann vor mir saß und ich dann wie jedes Kind der Reihe nach dann an die Reihe eben kam und vor ihm stand, der wusste, dass ich die Tata, die Tante Martha geärgert hatte. Und das war so schrecklich alles. Und ich hatte mich auch gar nicht vorgestellt, namentlich, wie es eigentlich ja üblich war, damit der Nikolaus wusste, mit wem er es zu tun hatte. Es war auch gar nicht nötig, der wusste ja eben auch gleich, er sprach mich ja auch gleich an auf die schreckliche Sünde, die ich begangen hatte. Und er merkte, wie mir das Herz stockte und die Tränen in die Augen schossen und wollte mich dann auch gleich beruhigen. Und so schlimm ist es ja nicht. Schwarze Pädagogik nannte man das später in den 70er Jahren. So schlimm ist es ja auch nicht. Und sag mal, wie heißt du denn? Ja, wie heiße ich denn? Bei dem heiligen Nikolaus. Und es ist alles so großartig und so heilig und so schrecklich. Und ich sagte zu ihm, ich bin der heilige Uwe. Das war keine Provokation, sondern ich wollte die Sünde aufheben oder was auch immer sich so ein Kind denkt, ich weiß es nicht. Es ist mir später erzählt worden, genauso die Reaktion der Kindergärtnerin Tante Annelieses, die dann zum Kaplan gesagt haben soll, das, also der Uwe, das ist das Kind aus der Mischehe. Da war alles sofort verziehen und das war ja völlig klar. Und daher kam dann auch die Frage, die ja heute Abend schon vorgelesen worden ist, haben evangelische Christen überhaupt sowas wie einen Engel oder einen Heiligen Geist? Das ist, ja, wir denken heutzutage, das ist doch alles selbstverständlich, wie kann man solche Fragen stellen? Die wurden sehr ernsthaft gestellt. Also wenn man nicht in der rechten Kirche ist, und als Lutheraner ist man heute noch in einer kirchlichen Gemeinschaft, aber man ist nicht in der Kirche. Und Sie haben es ja gehört, ich habe in katholischer Dogmatik promoviert, ich weiß das ganz genau, was richtige Lehre ist. Also kann man dann überhaupt einen Schutzengel haben? Und bei den Evangelen, bei den Lutheranern und Reformierten, da denkt man, da ist das immer alles so einfach. Also bei denen ist ja alles erlaubt. Von wegen, da ist auch nicht alles erlaubt. Zum Beispiel Martin Luther war der festen Überzeugung, dass ein Kind erst mit der Taufe einen Schutzengel bekommt. Deshalb sind die Kinder, wie Luther ja auch, einen Tag nach der Geburt sofort getauft worden. Oder Sie kennen den Brauch auch noch, dass man also in Notsituationen die Kinder im Krankenhaus dann nochmal schnell tauft, damit ihre Seele für den Himmel gerettet wird. Also auch evangelische Christen haben sich da sehr intensiv Gedanken gemacht, nicht aus Lust am Spekulieren, sondern weil sie die Frage bedrängte, was kann und muss der Mensch denn tun, damit er der Treue seines Schutzengels etwas erwidern kann? Ich nehme mal meine Antwort gleich vorweg. Gar nichts muss man tun, sondern der Engel ist wie die Liebe Gottes reine Gnade. Und wenn wir moderne Menschen zurückschauen auf die Streitigkeiten, oder Streitigkeiten waren es ja nicht, die Fragen der alten Theologen des Mittelalters, dann merken wir, dass wir in einer ganz anderen Situation leben. Wenn es so wäre, wie Luther gesagt hat, dass der Mensch nur einen Schutzengel hat, wenn er getauft ist, was ist denn dann mit den Muslimen und mit den Juden, die nicht auf Christus getauft sind, haben die dann keinen Schutzengel? Oder was ist mit diesen vielen modernen Eltern, die ganz bewusst sich entscheiden, vielleicht ihr Kind nicht taufen zu lassen, damit es sich später selbst entscheidet für die Taufe? Ne? Also das wäre ja ganz schlimm, wenn alle, die nicht getauft wären, keinen Schutzengel haben. Der Schutzengel ist Gottes Liebe pur. Und er ist die populärste Gestalt von Gottes Liebe, und deshalb taucht er auch in der Werbung auf. Jetzt ein kleines Zwischenspiel, das ist ja in den modernen Medien auch so üblich. Es gibt immer den Hauptfilm und dann kommt der Werbeblock. Ich gehe gleich dann wieder auf ein ernsthaftes Gleis über. Ich werde Ihnen die Tobit-Geschichte nacherzählen, am Beispiel von Bildern, die Rembrandt dazu gemalt hat. Aber jetzt zwischendurch geschaltet etwas, was Sie belustigen wird, erfreuen wird oder was Sie ganz doll ärgern wird. Also da sind jetzt alle Reaktionen möglich. Ich dokumentiere nur. Ich dokumentiere etwas, was Sie ja schon die ganze Zeit gesehen haben, dass die Engel immer stärker in der Werbung auftauchen. Die Beispiele, die Sie gleich sehen werden, sind alle schon über 10 Jahre alt, also Klassiker der Engelwerbung. Ich habe irgendwann aufgehört, diese Beispiele zu sammeln. Dies ist der Schutzengel Ihres Kindes, sagt die Eisenbahner Versicherungskasse. Und da merkt man gleich, in welchem Zusammenhang Werbung heute von Engeln spricht, nämlich mit unserem grundlegenden Bedürfnis nach Sicherheit. Rentenversicherung, Lebensversicherung, Hausratversicherung, Hausversicherung, Kfz-Versicherung. Wir haben meist so viel Versicherung, dass wir gar nicht mehr wissen, ob die auch wirklich alle nötig sind. Also viele von uns sind überversichert bis zum geht nicht mehr. Ich erinnere mich, als ich Student war und mit meiner späteren Frau dann zusammenlebte, in so einer ganz normalen Mietswohnung, kam so ein Versicherungsvertreter vorbei und schwatzte dann meiner Frau eine Glasbruchversicherung auf für große Scheiben mit 3 bis 4 Meter Durchmesser. Also das war halt ein Kumpel, so, Sie kennen das. Ne? Jemand, den man kannte, der sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollte, und plötzlich hat man alle möglichen Versicherungen im Hals, die man gar nicht haben wollte. Und diese ist besonders böse, denn die kommt also zu den Wöchnerinnen ins Krankenhaus und sagt, ja, also du hast sicherlich dir viel Gedanken gemacht um das zukünftige, um die Zukunft deines Kindes. Also dass die Wiege ist zu Hause und du hast mit Sicherheit also mit deinem Mann zusammen, wie sich's gehört, eine wunderbare Geburtsvorbereitung gemacht und Atemübungen, und er war auch mit dabei und das war alles perfekt. Aber hast du dir auch schon Gedanken gemacht, sagt die Eisenbahner Versicherungskasse, was in 18 Jahren sein wird, wenn das Kind erwachsen ist? Und welche Mutter müsste da nicht sagen, also da habe ich mir nun wirklich keine Gedanken gemacht. Und ist denn das auch schon heute wichtig, wenn das Kind im Jahre 2008 zur Welt kommt? Ja, es ist, denn die Zeiten sind trübe. Wenn du zu uns kommst, zur Eisenbahner Versicherungskasse, kannst du hier eine Ausbildungsversicherung für dein Kind abschließen. Diese Ausbildungsversicherung ist der Schutzengel deines Kindes. Und es gibt offenbar Leute, die das machen. Also, angenehmer und lieblicher ist dieser kleine Engel. Engel brauchen Wärme, deshalb eine Erdgasheizung. Sie sehen, dass die Werbung natürlich auch mit unterschiedlichen Engeltypen spielt. Hier erstmal zwei Kinder, das Kindchenschema. Der erste Engel ohne Flügel, das hat auch in der höheren Kunst Barlachs Engel, der ja hier in der Antoniterkirche hängt und in Güstrow. Engel müssen nicht Flügel haben, oder die Schwimmflügel können eben auch so etwas wie Sicherheit symbolisieren und eben das Kindliche, das Vertrauen, das Urvertrauen, was wir mit dem Engel in Verbindung bringen sollen. Und natürlich, das weiß jeder gute Katholik, in der Messe, dass die Wohlgerüche dann, wenn der Weihrauch also durch den ganzen, durch die ganze Kirche dann wallt, Wohlgerüche haben natürlich etwas mit Engeln zu tun. Deshalb gibt es eben einen Engelbarfang auch. Angel, Engel von Thierry Mugler oder Mugler oder wie immer der ausgesprochen wird. Auch ein Klassiker. Spricht ganz gut. Oil of Olas. Für die etwas Älteren dann schon, wenn die Haut faltig wird. Engel haben natürlich eine ganz glatte Haut, so wie ein Kinderpopo. Und wenn man Oil of Olas nimmt, dann ist das also bei uns auch so. Man hat ja sich über alles Mögliche bei den Engeln Gedanken gemacht. Dass es sie gibt und dass sie aus der geistigen Welt kommen, daran, ich sagte es, glauben alle großen Weltreligionen. Die Bibel erzählt von den Engeln, Jakob träumt den Traum von der Himmelsleiter, er kämpft mit dem Engel am Jabbok, im brennenden Dornbusch ist der Engel, Christus also hat ständige Engelbegegnungen, der Psalm 91 also singt von den Engeln. Dass es diese Engel gibt, das ist gar keine Frage. Nur, wenn die Menschen sich näher Gedanken gemacht haben über ihre Schutzengel, haben sie sich natürlich auch gefragt, wie leben denn eigentlich Engel? Zum Beispiel schlafen die, brauchen die Schlaf, so wie wir, und brauchen die Essen oder Trinken? Essen Engel etwas? Diese Werbung sagt ja, Philadelphia-Käse. Also ein Leichtprodukt, wie man es vermutet bei Engeln. Diejenigen, die sagen, das ist ja alles Quatsch, das ist ja Blödsinn. Theologen haben sich auch über die Ernährungsfrage der Engel große Gedanken gemacht. Also ob Engel essen oder nicht. Und Theologen spekulieren nicht einfach so drauf los, sondern die Grundlage ist immer die Bibel. Und wenn Sie sich mal erinnern, wo essen Engel in der Bibel? Bei Abraham, genau. Ne? Die drei Engel kommen zu Abraham und Abraham ist natürlich höflich und sagt, mein Herr, nimm Platz. Und Sarah kommt aus dem Zelt und serviert den Engel etwas zu essen, nämlich ein Brot, nicht? Und Fleisch, natürlich nicht vom Kalb, das treibt man nicht durch die Wüste, sondern ein Ziegenböcklein. Und Milch gibt es zu trinken. Und dann steht in der Bibel, und sie aßen. Ja, und das hat man natürlich früher dann auch wörtlich genommen. Was denn, die Bibel lügt nicht, wenn es da so steht, dann ist es so. Und dann kamen die Theologen an und sagten, ja, kann denn das sein? Also das Engel essen, steht da zwar, aber sollen wir das wirklich so verstehen? Und der heilige Augustin hat dann schon im 5. Jahrhundert diese Frage geklärt, Gott sei Dank, sodass wir uns dann nicht über die Folgen Gedanken machen müssen. Zum Beispiel die Frage, wenn sie essen, müssen sie ja auch verdauen. Also man kommt ja in völlig absurde Gedanken und da will man ja gar nicht weiter drüber nachdenken. Gott sei Dank hat Augustin das gleich geklärt, indem er gesagt hat, wie viele, viele Theologen nach ihm, dass wir immer unterscheiden müssen zwischen dem wörtlichen Sinn der Bibel und dem spirituellen Sinn. Aber hier geht es gar nicht um den spirituellen Sinn, hier geht es noch um was anderes, nämlich um eine Form der Höflichkeit, sagt Augustin. Sie haben nur zum Schein gegessen, damit Abraham nicht beleidigt ist. Die Frage spielt nachher im Buch Tobit auch nochmal eine große Rolle, weil Tobit ja mit seinem Schutzengel Raphael mehrere Monate unterwegs ist und der Raphael ist auch immer. Also behalten wir das in Erinnerung. Trinken Engel? Nach Augustins Erklärung natürlich nicht. Die essen und trinken nicht, brauchen die nicht. Es gibt übrigens im Barock zu der Essensfrage noch eine katholische Variante. Sie kennen diese Tabernakelengel, die sind anbetend, knien die vor dem Tabernakel. Und was, wovon ernährt sich also ein guter katholischer Engel? So wie wir alle, vom Leib des Herrn. Nicht? Und das, da haben die Engel auch dran teil. Das ist jetzt kein Scherz, sondern das führt jetzt, ich unterbreche die Werbung für einen Moment und weil ich es angesprochen habe, das führt zu einem ganz ernsten Punkt. Das, was uns mit den Engeln verbindet, ist die Liturgie. Das wissen wir gar nicht mehr, wenn wir an der Messe teilnehmen. Wir singen ja Engelgesänge, das Sanctus, heilig, heilig ist Gott. Das ist der Ruf der Seraphim bei Jesaja. Oder eben das Gloria, ne, singen wir. Das heißt, wenn wir in die Liturgie hineingehen, Romano Guardini hat das schon in seiner berühmten Schrift vom Geist der Liturgie in den 20er Jahren dargelegt, also wenn wir in die Liturgie hineingehen, dann kommen wir sozusagen in den Gleichklang mit der himmlischen Welt. Das ist der Sinn eigentlich des Gottesdienstes. Aber das nur in Klammern, jetzt wieder zurück zu diesen Formen der Präsentation von Engeln in der Gegenwart. Also die Frage der Ernährung spielt in der Werbung eine große Rolle. Und jetzt kommt was ganz Schlimmes. Ist, wenn das andere schon schlimm war, gucken Sie einfach weg, bitte. Sie denken natürlich bei dieser Werbung sofort an Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Sie erinnern sich, ne? Das ist die Unendlichkeit, typisch romantisches Motiv, Unendlichkeit, also des Horizontes, des Himmels, des Meeres, der Strand und dann der kleine Mönch. Wo ist der Mönch? Weg. Und dafür dieser schreckliche Strandkorb mit dem Nikolaus und einer Engelin auf seinem Schoße sitzend, mit schönen weißen Flügeln, die Lippen gespitzt zum Kusse. Die beiden haben offenbar schon mehrere Schnäpschen gebechert, denn hier heißt es ja, und schmeicheln fragt das Engelein, darf es noch ein Bommerlunder sein? Und dass das ganz übel ist, so von Engeln zu sprechen und solche Engel ins Bild zu setzen, zeigt ja auch die Szene im Vordergrund. Es ist Strandhafer. Das soll signalisieren, diese beiden sticht der Hafer, ganz eindeutig. So sind Engel nicht. Und doch, diese Werbung wirkt ja, weil sie natürlich auf verbotene Weise und schreckliche Weise und im tiefsten zu verurteilende Weise eben spielt mit sehr ernsthaften Fragen. Also ich nannte die Ernährungsfrage zum Beispiel, die ja naheliegend ist, weil wenn wir uns über Gott und die Engel Gedanken machen, dann gibt es ja verschiedene Ebenen in uns. Einmal so eine Reflexionsebene, wir haben alle eine Schule besucht und wir denken nach und analysieren vieles. Aber das ist eigentlich nicht die Ebene, wo wir uns den Engeln nähern, sondern wir nähern uns eigentlich als Kinder den Engeln. Wenn wir in die Glaubensbereiche kommen, dann sind wir wieder Kind. So heißt es ja auch bei Matthäus 18, wenn wir nicht werden wie die Kinder, gehen wir nicht ins Himmelreich ein. Und dann, wenn wir alle Klugheit weglassen und wenn es wirklich ernst wird, dann fragen wir eben wie Kinder. Und Kinder stellen eben diese Fragen, wie nach der Ernährung von Engeln. Also hier im Hintergrund steht die Gestalt des verführerischen Engels, die ich nur kurz andeute, weil sie einen eigenen Themenabend bilden würde. Der Engel ist so wie der Mensch frei und er kann sich gegen Gottes Willen entscheiden. Und das haben ja einige Engel gemacht. Genesis 6 spricht ja vom Engelsturz. Die Dämonen sind gefallene Engel. Das ist eine Dimension, die zu diesem Thema mit dazugehört, aber wie gesagt an diesem Abend nicht entfaltet wird, weil das ein mehrere Abende füllendes Thema sowieso ist, was ich hier anschneide. Aber hier bei dieser Engelin taucht also dieses dämonische Wesen auf, diese Lilith, diese Verführerin. Und deshalb machen wir sie ganz schnell wieder weg. Genauso wie diese Werbung, da finden wir wieder diese Frau, diese femme fatale, diese verführerische Frau, auf die Männer, fertig, los. Nochmal, dahinter steckt also Genesis 6, nicht, die Engel, die auf die Erde kommen und Kinder zeugen mit den ersten Frauen. Es ist eine Legende, die geht also bis zu Leo Perutz, also durch die ganze jüdische Erzählliteratur. Und deshalb darf man heute auch wieder eine ganz alte Geschichte erzählen, wie ich es jetzt machen will. Die von Raphael und seinem Schutzengel, von Tobit und seinem Schutzengel Raphael. Die Bilder sind so dunkel, weil sie von Rembrandt sind und er hat eben so gemalt. Und dieser Hell-Dunkel-Kontrast, der ist auch ganz typisch für die Empfindung, in die wir hineingeführt werden sollen, wenn wir Rembrandts Engeln folgen. Wir sind immer wieder in einer Welt voller Schatten und Dunkelheit. Wir blicken nicht mehr durch. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir kommen an Grenzen. Und wir erleben es dennoch, dass plötzlich ein Licht aufgeht. Wir meinen, unser Leben sei ein völliges Durcheinander. Und plötzlich halten wir inne und eine große Dankbarkeit ergreift uns. Und wir knien nieder und beten und danken für das Geleit, was wir erfahren haben. Im Judentum, so sagt Martin Buber, diesen Spruch habe er immer von seiner Mutter gehört, gäbe es folgenden Satz über die Engel, in dem es heißt, ein Engel erkennt man erst, wenn er vorübergegangen ist. Wir wollen den Engel immer gleich erkennen. Wo ist er denn? Zeig mir das mal. Das ist so unser modernes Bedürfnis, wenn wir auch zu Esoterikern gehen. Wir suchen ein Medium. In Estland habe ich das auch erlebt. Estland ist eine Gesellschaft, die vollkommen verweltlicht, also säkularisiert ist. Das hängt mit der lutherischen Tradition zusammen. Andere baltische Staaten haben eine katholische Tradition und haben noch Glaubenstradition. In Estland gar nicht mehr. Auch 50 Jahre Sowjetdiktatur natürlich haben wir Übriges getan. Aber der Glaube also, dass es irgendwo ja, technisch machbar sei, spirituelle Probleme zu lösen, der ist dort genauso modern wie hier. Man geht zu einem Medium und sagt, ja, also hilf mir doch, Kontakt zum Engel aufzunehmen. Was muss ich tun, damit ich also zum Engel Kontakt aufnehmen kann? Gar nichts muss ich tun. Ich muss einfach nur meinen Weg gehen. Diese Geschichte führt uns ins alte Israel. Wir sehen rechts den alten Tobias, er hebt die Hand hoch, sitzt vor dem Feuer, im Hintergrund seine Frau Sarah. Eine Ziege, ja, ihr Besitz. Einst waren sie reich, sie sind ins Exil gegangen, so wie heute viele Menschen aus dem Irak oder Afghanistan hier bei uns im Exil leben. Also Migranten, Asylantenschicksal.
Und da oben links, was ist das?
Da oben links sehen wir also eine Scheune. Das ist der Maler hat sich das so wie im holländischen 16. Jahrhundert vorgestellt. Und links ist dann also ein geöffnetes Fenster, durch das also das Licht einbricht.
Ist das kein Mensch?
Nee, das sind Körbe, sind dort, ja, und ein Körbchen und alle möglichen Stoffe sind dort gelagert. Ne? Wir müssen kurz uns versetzen in die Ausgangssituation, damit wir die Schutzengelgeschichte verstehen. Also ein Migrantenschicksal, ein Mensch in der Fremde und der in der Fremde ist, besinnt sich umso mehr des angestammten Glaubens, dessen, was man nicht verlieren kann. Besitz kann man nehmen, Glauben kann man länger noch hüten, man kann ihn natürlich auch verlieren. Die Juden werden verfolgt, der alte Tobias also, versucht, erschlagene Juden dann zu beerdigen. Auch das ist verboten in dieser Zeit der Unterdrückung. Und die Frau, sie zweifelt am Glauben. Sie sagt, Mann, wie kannst du überhaupt noch auf Gott vertrauen, an ihm festhalten? Das ist die Hiob-Geschichte, die sich hier wiederholt. Wie kannst du noch in all unserem Unglück festhalten, an dem Gott vertrauen? Tobias hält dran fest. Warum? Das kann er gar nicht begründen, wie wir alle es nicht begründen können, wenn der Glaube uns noch ergreift oder ergriffen hat. Zur Dramatik dieses Buches gehört die Verschärfung der Situation des alten Tobias. Er liegt hier, ein Stich nach Matthäus Merian, er liegt hier links im Freien und hält sein Mittagsschläfchen. Oben über dem Schuppen sieht man ein kleines Nest mit Vögeln und die Vögel koten hier aus dem Nest und der Vogelkot fällt, wie es der Zufall nun will, genau in das Auge des Tobias und er erblindet. Er hat Geldprobleme, er ist religiös und politisch verfolgt, seine Frau hadert mit dem Glauben, greift ihn an. Wir kennen solche Situationen, vielleicht drehen die Kinder durch. Vielleicht hat der Mann oder die Frau uns verlassen. Vielleicht geht es finanziell uns nicht gut oder gesundheitlich. Manchmal denkt man, es ist der Deibel los. Eins kommt zum anderen. Und man hat das Gefühl, man blickt wirklich nicht mehr durch. Das ist das Symbol der Augen, die in diesem Buch eine große Rolle spielen. Er wird sicherlich ganz real von diesem Vogelkot getroffen worden sein. Eine Art Star wird sich da gebildet haben. Er kann nicht sehen. Aber er droht auch innerlich nicht mehr sehen zu können, die Augen des Glaubens zu verlieren. Es ist eine Zeit der Krise, die beginnt. Und Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir ganz zusammenbrechen können oder in denen wir frei werden für etwas Neues. Wenn Sie eine Trennung, einen Zusammenbruch, eine Krankheit erlebt haben, dann stürzen manchmal Mauern ein, das feste Gebäude ihres Lebens wackelt und plötzlich sie haben das Gefühl, alles bricht zusammen. Und wenn die feste Mauer, die ihr Leben umgeben hat, zusammengebrochen ist, dann kommt kalter Wind von draußen. aber vielleicht auch Sonnenschein. Da, wo eine Mauer zusammenbricht, da blickt man plötzlich wieder durch. Da, wo man selbst als Vater, der bisher immer nur seine männliche Rolle durchgezogen hat, als Ernährer der Familie, als Organisator, als jemand, der auch für die Finanzen sorgte, vielleicht lernt man dort als Vater und auch als Mutter und Großmutter, endlich sich nicht mehr einzumischen in das Leben der Schwiegertochter. Endlich zu sagen, mein eigener Junge ist schon 50 Jahre und ich traue dem Kerl immer noch nichts zu. Sie alle kennen diese ganz typischen Familiengeschichten. Wir wollen, dass die Kinder erwachsen werden und dann sind sie erwachsen. Meine Oma Selma, von der ich ja schon gebeichtet habe, dass sie 104 Jahre alt wurde, die hat mein Vater nie freigegeben da. Die meinte immer noch, also sie muss eben alles bestimmen. Und dann ist es manchmal ganz gut, in dieser Mutter-Sohn- oder Tochter-Vater-Beziehung oder Chef- und Angestellter-Beziehung oder zwischen Freundinnen und Freunden, wenn man irgendwann mal selbst an die Grenze kommt und dieses Zauberwort sprechen kann, ich kann nicht mehr. Welch ein Segen kann darin liegen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Davon singen ja auch die Lieder im Gesangbuch, im Gotteslob. So nimm denn meine Hände in deine Hand, ich kann allein nicht gehen. Das ist, kann eine ganz große Gnade sein, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, bitte hilf mir. Engelgeschichten haben immer damit zu tun, dass wir endlich sagen, komm, ne, du bist schon immer da, mir zur Seite gestellt und jetzt endlich strecke ich meine Hand aus und führe mich, der du mich doch schon immer führen wolltest. Und so etwas lernt der Vater. Durch seine Erblindung lernt er, seine Rolle abzugeben. Er geht und lässt den Sohn rufen. Wir sehen den Sohn hier im Hintergrund. Der heißt auch Tobit, wie der Vater, sind immer Namen Doppelungen. Ein Hundchen. Und dieser Tobit, dem sagt der Vater, pass mal auf, ich kriege das jetzt nicht mehr geregelt, aber ich habe Vorsorge getroffen für diese Krise. Dort hinten im fernen Medien, da habe ich so ein Schweizer Bankkonto, würde man heute sagen, oder Liechtensteiner Bankkonto, da habe ich so ein bisschen Geld deponiert für den Notfall. Ich schaffe das nicht mehr, da jetzt hinzugehen, aber du, geh du doch dorthin und besorg uns eben von diesem Gelddepot ein bisschen Geld, dass wir wenigstens so etwas zu essen haben. Und kaum hat der Vater das gesagt, läuft in ihm der Film ab, den wir auch alle kennen. Der spielt sich schon ab im Kindergarten, mit dem ich ja schon begonnen habe. Wenn die Mütter nicht ihr Kind das erste Mal zum Kindergarten bringen und das Kind, das spielt schon ganz vergnügt dort in der Gruppe und Mama steht am Tor und weint noch oder telefoniert noch zwischendurch auf dem Handy mit der Kindergärtnerin oder Erzieherin, ob sich das Kind auch wirklich gut macht oder integriert. Diese Sorge, die wir haben, dass das Kind den eigenen Weg finden würde, die ist uns allen zu eigen von Anfang an. Nicht dieses Freigeben wollen auf der einen Seite und nicht freigeben können. Also er sagt dem Tobias, geh, ich vertraue dir und zugleich vertraut er doch nicht und denkt der Junge, ich weiß nicht, ob er es schafft. Und, das gehört natürlich zu einer Engelgeschichte dazu, nun stellt sich ein Mann ein und sagt, Alter, mach dir keine Sorgen, ich muss auch ins ferne Medien gehen. Ja, wer bist du denn? Dieser Unbekannte stellt sich vor, gibt Auskünfte über die familiären Zusammenhänge, aus denen er entstammt. Das ist auch ein Jude, das scheint also für den alten Tobias dann gut zu sein. Er glaubt seinen Sohn in sicheren Händen. Und, das müssen Sie sich jetzt bitte merken, sowohl der alte Tobias wie der Junge erkennen nicht, dass der Wegbegleiter, der sich einstellt, der Engel Raphael ist. Also diese Flügel, die wir jetzt immer sehen werden, wie in dieser Skizze von Rembrandt, sind nur für uns gemalt worden, damit wir wissen, aha, hier Engel. Er weiß es nicht, sie auch nicht. So wie wir es ja auch nicht wissen. Wer von uns weiß, wie viele Engel jetzt hier alle um uns herum sitzen? Was für ein Gedränge ist sowieso schon vor dem Dom? Jetzt nicht mehr, ist ein bisschen ruhiger geworden. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, die ganzen Engel noch alle dabei, das ist ja gar nicht... Jeder, der den Film von Wim Wenders gesehen hat, Der Himmel über Berlin, weiß das. Die Engel sitzen dort in den Bibliotheken überall rum, die nehmen keinen Platz ein. Also es geht auf die Reise. Wieder eine Skizze von Rembrandt. Da unten sieht man den Euphrat oder den Tigris, einer der beiden Flüsse, denn im Zweistromland in Mesopotamien, da spielt diese Szene. Das Hundchen, der junge Tobias und der Engel. Flügel, wir erinnern uns, nur für uns. Er weiß nicht, dass der Engel an seiner Seite ist. Jetzt ist man unterwegs und da kann man nicht bei McDonald's einkehren. Es gibt auch keinen Gasthof, sondern wer also was zu essen haben will, muss es sich selbst besorgen. Also wird ein Fisch gefangen. Da ist der kleine Tobias erstmal ganz mutig, doch kaum also schießt der Fisch, hier nur angedeutet, aus der Tiefe hervor. Wir sehen es an der Handbewegung Tobias, da erschreckt er sich und auch der Hund zieht den Schwanz ein. Da kommt also plötzlich aus der Tiefe des Unbewussten die große Angst, die uns ergreift, wenn wir aufgebrochen sind ins Leben. Denn es ist ja eine Geschichte vom Erwachsenwerden, die nicht nur in der Pubertät stattfindet, sondern am Anfang sagte ich es schon, Erwachsenwerden, jugendlich zu sein, das ist eine Aufgabe, die uns immer wieder gestellt ist. Immer wieder müssen wir neu aufbrechen, neu umdenken, unseren Glauben neu durchdringen, unsere Beziehung zu anderen Menschen neu reflektieren, neu klären. Also, die Aufgabe war, den Fisch zu fangen. Und mit Begeisterung geht man ans Werk. So wie wir auch mit Begeisterung viele Dinge in unserem Leben angefangen haben. Vielleicht ein Instrument gelernt. Und plötzlich merken wir nach ein, zwei Jahren schon, es wird so kompliziert, es wird uns einfach zu viel, wir lassen es liegen. Und gut, wenn dann einer hinter uns steht und sagt, so wie hier in dieser Legende, pack den Fisch bei den Kiemen, du schaffst das, ich glaube an dich. Und das macht dann auch der Tobias. Matthäus Merian hat das dann schön dargestellt. Links hinten sehen wir die Szene von dem Fischfang, wie also der Tobias ganz mutig den Fisch bei den Kiemen packt und rauszieht. Das Hundchen ist natürlich auch gleich mutig und wedelt mit dem Schwanz und kläfft. Und der Engel, er zeigt, da ist deine Aufgabe und du wirst sie bestehen. Vorne dann als Folgeszene der Engel mit Tobias auf dem Weg, der Fisch ist geschultert und das Hundchen läuft hinterher. Da macht man sich eine vernünftige Mahlzeit raus aus dem Fleisch des Fisches, aber der Fisch ist eben doch mehr als nur Nahrung, seine Innereien, Herz, Leber und Galle, so lehrt der Engel. Raphael bedeutet ja, ich sagte es, Gott ist dein Arzt, Gott heilt dich. Er lehrt den Tobias die Kunst des Heilens, also der Pharmazie. Aus diesen Innereien werden Medikamente hergestellt, die auch dann sehr bald zum Einsatz kommen. Ich habe mir von Spezialisten der Homöopathie sagen lassen, dass das auch nicht erfunden ist, sondern die Medikamente, die jetzt hergestellt werden aus Herz, Leber und Galle, sind tatsächlich authentisch. Nun geht es weiter und zu einer Engelgeschichte gehört natürlich eine Liebesgeschichte, zumal Engel ja die großen Liebenden sind. Wieder eine Skizze von Rembrandt, ein Bett, so eine Art Himmelbett und dann eine Frau, die liegt dort, faltet die Hände zum Gebet, unten auf dem Boden kniet ein junger Mann, es ist Tobias, faltet die Hände auch und unten so ein Räucheropfer, ein Räucherwerk. Wir gehen unseren Weg, so wie Tobias eben auch mit dem Raphael. Und wir denken an unsere Wegstation und wir denken an unsere Familie, so wie die Familie des Tobias, die hinter uns steht. Aber wenn wir einem anderen Menschen begegnen, dann kreuzen sich zwei Lebenswege. Und deshalb kreuzt sich jetzt auch hier die Geschichte von Sarah, auch sie heißt Sarah, so wie die Mutter. Ich sage, das sind immer Spiegelbilder. Von Sarah und Tobias, die werden heiraten. Aber so schnell und so einfach geht das nicht. Denn vorher muss man von Sarah erzählen. Sarah hatte eine typische Kindheit gehabt und Jugendzeit zu Hause. Der Vater wusste genau, das war früher so, was für die Tochter gut ist, also welcher Schwiegersohn geeignet ist, sowas soll es ja heute noch geben, dass Väter also ihre Töchter so lieben, dass sie ein Leben lang Schwierigkeiten haben, den Schwiegersohn zu akzeptieren. Dieser Vater also sagte zu Sarah, als sie nun in das Alter gekommen war zu heiraten, also 13 Jahre alt, so war das und so ist es heute noch im Orient, den kannst du heiraten, mit dem Vater dieses jungen Mannes verstehe ich mich gut. Und so wird also die Ehe arrangiert und es kommt zur Hochzeit und zur Hochzeitsnacht. Und in der Hochzeitsnacht plötzlich, sie wissen, was passiert, stirbt der Bräutigam. Das war schlimm für den Bräutigam, aber Sarah, man muss es ehrlich sagen, ihr war das gar nicht so unlieb, denn sie hatte ihn ja eh nicht geliebt. Es war eben eine Zwangsehe, so wie sie heute noch üblich ist. Und Väter, die eben immer wissen, was das Beste für die Tochter ist, die lassen so schnell auch nicht locker und sind auch so schnell nicht enttäuscht. Der nächste Bräutigam ist schnell gefunden, die nächste Heirat schnell arrangiert. Wieder kommt es, nein, es kommt nicht, es soll zur Brautnacht kommen. Und bevor es eben dann dazu kommt, stirbt der Bräutigam. Pech für den Bräutigam, gut für Sarah. Und es ist wie im Märchen, die Gattung hatte ich ja schon genannt, das ist die Gattung der Legende, also des bildhaften Sprechens. Es kommt zu einer dritten Hochzeit. Alle guten Dinge sind drei, wissen wir, aber auch dieser dritte Bräutigam stirbt. Bei christlichen Legenden ist die Zahl 7 wichtig und nicht die Zahl 3. Deshalb geht es also über das, was das Märchen erzählt, hinaus. Und inzwischen wird der Fall auch ziemlich kompliziert, denn die Geschichte von Sarah und ihrem Vater und den Bräutigammen oder Gemsen? Bräutigemsen? Die spricht sich rum. Also aus Köln kann man schon keinen Bräutigam mehr holen. Kölner Stadtanzeiger hat das schon gemeldet. Da muss man schon nach Düsseldorf rübergehen, am besten also nach Münster. Und der vierte und fünfte Bräutigam, also der kommt sogar aus Bayern, ist auch katholisch, aber es passt, nicht? Aber von ganz, ganz weit her. So hat sich dieser Ruf ausgebreitet. Ja, 7 Bräutigame müssen sterben. Warum? Weil die beiden füreinander bestimmt waren. Man hat das früher in der Folge dieses Buches Tobit geglaubt, dass Ehen in dem Himmel geschmiedet werden. Denn, so erzählt das Buch Tobit an dieser Stelle, dass der Schutzengel von Sarah und der Schutzengel von Tobias, die haben sich verabredet, dass irgendwann auf der Lebensbahn dieser Mann und diese Frau sich begegnen sollen und einander lieben und erkennen sollen. Ist das Fantasie oder gibt es das? Der Mann, über den ich jetzt gerade ein Buch schreibe, die Älteren kennen ihn noch, das ist der Schriftsteller Edzard Schaper, Legende vom vierten König. Der kommt aus dem Hannoverschen. Der hat ein ganz schrecklich katastrophales Leben. Der ist überall gescheitert als junger Mann, Schule abgebrochen, Musikstudium abgebrochen. Dann war er Dramaturg in Stuttgart, hatte also Ernst Barlachs Blauen Boll inszeniert, 2 Erfolgsromane geschrieben, abgebrochen, nach Dänemark auf eine Insel gegangen, 2 Jahre lang, einen Händel-Roman geschrieben, damit nicht fertig geworden, mit dem Fischtrawler durch die Welt gefahren, Gärtner gewesen. Also 1931 kommt er dann nach Berlin. Ist dann noch ganz jung, 28 Jahre jung, und dort zufällig oder eben auch nicht, also begegnet er bei Freunden einer Frau, Alice Pergelbaum, die in Tallinn in Reval geboren ist. Und er sieht sie und macht ihr am gleichen Tag einen Heiratsantrag. Und diese Liebe wird also ein ganzes Leben lang halten, durch alle Fluchten hindurch, durch Estland und Finnland und Schweden, von Hitler zum Tode verurteilt, von Stalin, wird diese Liebe wie beim Entchen von Tharau immer fester werden. Diese Liebe könnte man als Beispiel nehmen für das, was das Buch Tobit sagt, dass Ehen im Himmel geschmiedet werden. Und deshalb verstehen wir natürlich auch das Bild, warum diese 4 Bräutigame alle sterben mussten. Natürlich nicht wörtlich, sondern man musste diese Station hinter sich lassen, um der zu begegnen, die dann wirklich für einen bestimmt war. Das kann man jetzt ganz romantisch sehen. Man kann es auch mit dem Gefühl sehen und sagen, naja, auf meine Ehe trifft das nun weiß Gott nicht zu, dieses hohe Ideal. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich finde, es ist sehr hilfreich, mal über die eigene Beziehung, auch die langjährige oder sehr lange, mal nachzudenken und sie unter diesem Anspruch zu betrachten. Der, mit dem ich lebe, ist mir von Gott her anvertraut. Und in diesem Sinne dann die Ehe auch in den dunklen Tagen und in dem Leid zu würdigen und bleibend bis über die goldene Hochzeit hinaus miteinander zu ringen. Ich finde, wenn man in die Zeitungen aufschlägt und sieht diese Jubelpaare zur goldenen Hochzeit, achten Sie mal drauf, die sehen fast immer gleich aus. Die haben sich so angeglichen, Mann und Frau. Das ist eigentlich sehr schön. Das zeigt, dass wir eben uns aneinander gewöhnen. Es kann aber auch sein, dass man sich zu sehr aneinander gewöhnt hat und das Wunder das Wunder des lieben Gottes, was uns im anderen ja begegnen soll, gar nicht mehr sieht. So möchte ich die Geschichte verstehen, ohne damit eine Lesart vorzugeben. Aber wenn die Frau, mit der ich zusammen lebe, mit der ich verheiratet bin, wenn das stimmt, dass sie mir von Gott anvertraut ist, dann ist das nichts, was ich selbstverständlich besitze, was man sozusagen abhaken kann und dann hat man es im Besitz, sondern da muss man immer wieder ringen. Zum Beispiel im gemeinsamen Gebet. Deshalb beten die beiden. Als die sich nun getroffen haben, da stürzen sie eben nicht wie die Tiere übereinander, sondern sie sind 3 Nächte erstmal vereinigt im Gebet. Man sieht hier unten eben auch das Räucherwerk, nicht, also ein Symbol der Liturgie. Sie vereinigen sich erst auf einer geistigen Ebene und dann auf einer körperlichen. Daraus muss man jetzt kein Gesetz machen, wie es das ganze Mittelalter übergalt. Zum Beispiel bei Wolfram von Eschenbach im Parsival, da gibt es diese berühmte Liebesgeschichte zwischen Corvira Moors und Parsival und die lernen sich dann auch lieben und auch in der dritten Nacht erst wird die Ehe vollzogen. Da muss man nicht so ein Gesetz draus machen, aber man kann doch immer wieder sich sozusagen besinnen auf die Transzendenz, auf das Höhere, was in dieser einmaligen Ehe Gestalt gewinnen soll. Darüber denken die nicht nach, die leben das einfach. Und wir gehen mit ihnen zurück. Der Engel hatte inzwischen die ganzen Finanzgeschäfte erledigt, denn eigentlich, Sie erinnern sich, Tobias sollte ja Geld holen aus Medien. Der Engel hatte das gemacht und sagte, nun genießt mal diese Brautnacht, nachdem sie endlich gekommen war. Und dann führt der Engel Tobias und Sarah zurück zum Vater. Der Vater, blind noch immer, saß hier an dem Spinnrad. Das Hundchen war vorausgeeilt, der Vater springt auf, das Spinnrad fällt um, er eilt dem Sohn entgegen. Und der Sohn hatte durch den Rat des Engels aus den Innereien des Fisches Medizin hergestellt. Einmal eine Medizin, um dieses Brautgemach auszuräuchern und nun eine Medizin, um dem Vater den grauen Star zu stechen, medizinisch gesprochen, spirituell, um in der Liebe zum Vater ja für beide wieder die Augen des Glaubens zu öffnen. Darum geht es ja bei Rembrandt immer wieder. Ich sagte es, dass das Licht, ne, links sehr eindrucksvoll gezeichnet, das Licht Gottes eben einbricht in die Dunkelheit unseres Lebens. Der Sohn beugt sich über den Vater und heilt ihn, der Engel im Hintergrund. Wir vergessen sehr oft zu danken. Am Ende ist alles zusammengeführt und zusammengefügt. Die Familie ist wieder zusammen, der Vater ist geheilt. Der Sohn hat nicht nur die Geldgeschäfte erledigt mit Hilfe des Engels, er hat nebenbei ein Pharmaziestudium gemacht. Er hat eine Frau kennengelernt und ist glücklich. Tobias vergisst nicht zu danken. Er spricht den Mann an, den Begleiter an und sagt, wer bist du eigentlich, dass du so selbstlos die ganze Zeit meinem Sohn zur Seite gestanden hast. Und da erst gibt sich Raphael zu erkennen und sagt, ich bin einer der 7 Engel, die um Gott stehen. Mein Name ist Raphael. Und in dem Moment, wo er sich zu erkennen gibt, da entschwindet er auch schon. Und das habe ich abgedeckt. Und jetzt sehen wir es. Mit weit ausgebreiteten Flügeln entschwindet er. Wir können Gott und seinen Engeln nicht festhalten. Gottes Engeln zu begegnen, das ist immer Glück und Gnadenerfahrung. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir uns daran erinnern. Wir haben die wunderbare Gabe der Erinnerung. Alle großen Religionen leben aus der Erinnerung, der Memoria. Tut dieses zu meinem Gedächtnis, heißt es ja im zentralen Geheimnis des Christentums, wenn das Messopfer gefeiert wird. Das einmal Geschehene, einmal ist es geschehen und mehr bedarf es nicht. Einmal ist es geschehen, dass Gott Mensch geworden ist und das wird erinnert. Und wenn es erinnert wird, dann wird es nicht als Vergangenes erinnert, sondern wird gegenwärtig. Das ist ja das Geheimnis der Erinnerung. Das wissen wir ganz deutlich, wenn schlimme Erinnerungen uns plagen. Da ist uns das ganz nah, also Traumata verschiedener Arten, die uns verfolgen. Dann wissen wir, das Vergangene ist gar nicht vergangen, sondern bedrängt uns. Aber auch im Guten, und die Engel wollen ja die Kraft des Guten bestärken. Im Guten kann das einst gut Erlebte eben durch die Erinnerung gegenwärtig gehalten werden. Das ist der Sinn von religiösen Gemeinschaften. Deshalb heißt es ja auch, keiner kann allein Glauben und Segen sich bewahren. Das ist der Sinn von Kirche. Kirche ist Erinnerungsgemeinschaft. Viele sagen heute, ja, Glauben kann ich an lieben Gott auch also ohne die Kirche. Ne, man kann es nicht. Man kommt alleine zum Glauben. Selbstverständlich, dass Gott schenkt den Glauben durch die Engel. Aber der Glaube drängt immer wieder eben zur Gemeinschaft, zur Liturgie. Und das will diese Geschichte auch eben sagen. Wenn Tobias und die anderen jetzt auf den Boden fallen und anfangen zu beten, dann wissen sie das, was ihnen geschenkt worden ist. Also das erfüllt sie mit Dank, weil sie eben spüren, es kommt aus einer anderen Welt. Und das soll erinnert werden. Und welche Formen der Erinnerung es gibt, das sehen wir hier deutlich. Der Alte fällt auf den Boden und kniet. Er, der am gebrechlichsten ist, fällt am intensivsten auf den Boden. Ich glaube, das können wir auch nachvollziehen. Die große Erschütterung der Dankbarkeit, die erleben wir erst im Älterwerden. Je jünger wir sind, desto selbstverständlicher nehmen wir alles. Das, so wie Hans im Glück, dem alles zufällt. Dass alles Leben im Letzten Gnade ist, das ist etwas, was uns erst im Leben selbst aufgeht. Und deshalb eben der Alte ganz am Boden, er, der Gebrechlichste ist. Je höher der Mensch spirituell steigt, je tiefer beugt er sich in Demut vor dem Mysterium. Der junge Tobias, Sie sehen es, furchtsam geradezu, hebt er die Hände. So gewaltig ist der Eindruck, dass er plötzlich erkennt, der, der mich begleitet hat, ist nicht nur ein Mensch, sondern ein Engel Gottes gewesen. Und eben Sarah, die Junge und die Alte. Und auch das Hundchen, ne, ist von Furcht ergriffen und zieht den Schwanz ein. Engel sind wie Hunde. Darf man sowas sagen? Der Maler legt es ja nahe, wenn er ständig das Hundchen, so wie es das Buch Tobit vorschreibt, durch das Buch laufen lässt. Ich habe mir über diesen Hund früher nie Gedanken gemacht und dachte nur, was soll der komische Hund da in dieser Geschichte? Das ist der Seelenführer, der treue Begleiter. Später hatte ich dann einen Hund und jeder von Ihnen weiß das, wenn Sie abends spät nach Hause kommen und Ihr Partner, Ihr Mann liegt schon im Bett und Sie rumpeln da rum und machen den wach. Findet er gar nicht gut und sagt sowieso, musste das schon wieder sein, dass du hier und dorthin gehst? Musste es so spät sein? Sowas könnte sie erwarten. Bei einem Hund niemals. Sie öffnen die Tür und der Hund springt an ihnen hoch und wedelt mit dem Schwanz und sagt, toll, dass sie da sind. Und wenn sie nachts also schlaflos sind und wälzen sich auf der Matratze, der Partner wird sagen, jetzt komm mal bitte zur Ruhe. Ich meine, ich muss morgen raus zur Arbeit oder was auch immer. Komm zur Ruhe. Ja, sie stehen auf, gehen in den Flur oder wo auch immer ihr Hund sitzt und der Hund also macht mit ihnen nachts einen Spaziergang. Der fragt nicht also, wie viel kostet mich das? Habe ich jetzt Zeit? Und das ist das Bild, was uns eben Rembrandt und die Bibel mit auf den Weg gibt, wenn wir sagen, mit Engeln, das ist mir so ein bisschen alles noch zu fern und zu abstrakt, dann sagt die Bibel, dann stell dir den Engel so vor wie einen treuen Hund. Damit hast du das Geheimnis des Engels natürlich nicht begriffen, da ist noch viel mehr dahinter, aber es ist vielleicht ein Anfang, so wie ein Hund, so fang an den Engel zu denken.